SR3 Saarlandwelle. Region am Nachmittag.
Die Neunkircher Borussen, die hatten es zuletzt nicht leicht. Das Finanzamt wollte Geld, Gläubiger wollten Geld, die Kassen waren leer. Das Wort Insolvenz stand im Raum. Aber
wir stehen ja noch hier, deswegen sind wir noch lange nicht tot. Und wir sind auch davon überzeugt, dass wir auch nicht sterben werden, sondern wir in eine gute Zukunft gehen. Da sind wir uns ziemlich sicher.
Optimismus also beim Vorstandsvorsitzenden Jörg Eisenhut. Wie es der Neunkircher Traditionsclub geschafft hat, noch immer dazustehen und wie man aus der Schuldenfalle rauskommen will, Frank Rundhever hat vor Ort im Ellenfeldstadion für uns nachgefragt.
Schon beim Betreten der Katakomben ein neues Bild. Große Teile sind frisch gestrichen und mit Borussensymbolik verziert. Wer also gedacht hatte, die Borussia sei tot, der irrt sich. Die allerbeste Nachricht vorneweg. Die Forderungen des Finanzamts in Höhe von 52.000 Euro können jetzt beglichen werden. Durch eine Spendenaktion generierte der Club sogar 55.000 Euro, so der Vorstandsvorsitzende Jörg Eisenhut.
Alena Nürnberger, unsere Finanzvorständin, hatte die Idee, eine Spendenaktion zu starten, um so Gelder zusammenzubekommen, um die Summe zu tilgen, die anstand. Und das ist uns dann auch sehr gut gelungen, muss man sagen. Muss man sich sehr bedanken bei den Spendern. Unsere Fans haben eine T-Shirt-Aktion gemacht, eine Groundhopper-Seite, eine Hoodies- und T-Shirt-Aktion.
So ist das Insolvenzgespenst erst einmal verscheucht. Dann also die Frage, ist die Borussia jetzt schuldenfrei?
Nee, schuldenfrei sind wir nicht. Wir haben jetzt, wie gesagt, den größten Brocken aus dem Weg geräumt. Wir haben ja, ich nenne sie immer gute Schulden von Privatgläubigern, die wir ja jahrelang schon pünktlich bedienen. Die sind natürlich noch da, aber alles, was öffentliche Träger angeht, sind wir sauber.
Im besten Falle, so heißt es, müsse in den kommenden Jahren noch eine niedrige sechsstellige Summe abgetragen werden. Dabei helfen sollen die Einnahmen aus dem Saarlandpokal, in dem die Borussia das Halbfinale erreicht hat. Außerdem wird eine ordentliche Summe erwartet, wenn die Hüttenstädter am 23. Mai Bundesligist Mönchengladbach zu einem Benefizspiel im Ellenfeldstadion empfangen.
Also wir haben jetzt Stand aktuell heute knapp über 3.000 Karten verkauft. Unser Ziel wäre so um die 6.000 und alles, was oben drüber wäre, wäre Bonus. Wenn wir, sagen wir mal, 6.000 erreichen, wären so um die 100.000, die wir da einnehmen, durch Verzehr auch.
Mönchengladbach wird der Borussia alle Einnahmen überlassen. Eine schöne Geste des Erstligisten und sicher eine große Hilfe auf dem Weg raus aus den Schulden.
Also wichtig ist, dass wir uns finanziell weiter konsolidieren. Wir haben durch Abgänge im Winter den Spieleretat schon gekürzt. Werden für nächste Saison den Etat noch weiter kürzen, aber trotzdem eine konkurrenzfähige Mannschaft auf den Platz schicken. Und das Ziel ist eindeutig Oberliga in den nächsten ein, zwei Jahren. Wir sind alle sehr optimistisch, waren wir von Anfang an, dass wir diese Situation lösen. Und das gibt Hoffnung. Und auch im Umfeld durch die Pokalerfolge ist auch ein deutlicher Aufschwung zu spüren.
Frische Farbe an den Wänden also und frische Einnahmen. Der Vorstand um Jörg Eisenhut scheint mit seiner Borussia auf einem guten Weg zu sein.
Betrüger im Internet werden ein immer größer werdendes Problem, kann man sagen. Am Saarbrücker Landgericht ist heute ein großer Betrugsprozess gestartet. Der Angeklagte soll ein ranghohes Mitglied einer internationalen Betrügerbande gewesen sein. Diese Internetbetrüger sollen mit gezinkten Finanzwetten auf Online-Portalen tausende Anleger, auch im Saarland, um ihr Geld gebracht haben. Katja Hackmann aus unserem Rechercheteam beobachtet den Prozess für uns. Ja, Katja, angeklagt ist der 40-jährige Mohamed S., der ein Callcenter in Prag betrieben haben soll. Und über das soll dieser Betrug unter anderem gelaufen sein. Also gucken wir jetzt erstmal auf den Prozess. Was ist denn da heute am ersten Tag passiert?
Ja, also wenig überraschend hat die Staatsanwaltschaft heute erstmal die Anklageschrift verlesen. Darin wurde vor allem nochmal die wichtige Rolle der Callcenter für diese Betrugsmasche geschildert. Mhm. Der Angeklagte hat auch direkt zu Beginn ein umfassendes Geständnis abgelegt und auch bestätigt, dass er eben zwischen 2016 und 2019 dieses Callcenter in Prag geleitet hat. Und innerhalb dieser 3 Jahre haben dort rund 200 verschiedene Callcenter-Agenten gearbeitet. Seine Aufgaben, das hat er dann auch bestätigt, waren, er hat neue Mitarbeiter rekrutiert, diese eingestellt und auch ihre Arbeit kontrolliert. Mhm. Und eben auch, er stand auch ständig im Austausch mit anderen ranghohen Mitgliedern dieser Bande. Er hat auch gestanden, dass es nie eine Gewinnchance für die Anleger gegeben habe, weil eben da nie Geld investiert wurde, sondern direkt in das Betrügernetzwerk geflossen sei. Außerdem wurde heute auch schon der erste Zeuge, der schon verurteilte Asem S., vernommen. Der war Leiter eines Callcenters derselben Bande im Kosovo und wurde im Sommer 22 zu 12 Jahren Haft verurteilt.
Wir haben davon ja schon ein bisschen in den Nachrichten gehört. Was genau ist das denn für eine Betrugsmasche gewesen, durch die die Anleger um ihr Geld gebracht wurden?
Ja, diese Internetportale, für die die Callcenter-Agenten als Broker getarnt waren eigentlich aufwendig gebaute Webseiten mit Namen wie zum Beispiel Trade Invest 90 oder Tradovest. Mhm. Die Callcenter-Agenten haben dann den Anlegern erzählt, dass sie etwa mit Rohstoffen oder Aktien handeln und dabei eben gute Renditen zu erwirtschaften seien. Und die Anleger zahlten dann etwas ein, häufig erstmal einen kleineren Betrag. Mhm. Und dann sah es am Anfang auch so aus, als machten sie gute Gewinne. Deshalb haben sie dann häufig nochmal Geld nachgezahlt. Und irgendwann folgte dann der totale Absturz und das ganze eingezahlte Geld war weg. Was die Anleger nicht wussten, die ganzen Plattformen waren fingiert. Also es gab zu keinem Zeitpunkt einen wirklichen Handel, weil eben das Geld der Anleger direkt in die Taschen der Betrügerbande wanderte.
Und wie groß ist der Schaden, der dabei entstanden ist?
Also insgesamt gibt es in Deutschland und Österreich über 1000 Geschädigte und wir reden da von einem Gesamtschaden von rund 42 Millionen Euro. Weltweit beläuft sich der Schaden auf rund 122 Millionen Dollar. Und da sprechen wir halt von Einzahlungen aus 114 verschiedenen Staaten.
Von denen man bisher weiß. Vielen Dank, Katja Hackmann. Wir haben über einen Prozess gegen einen Mann in Saarbrücken am Landgericht gesprochen, der mit Cyberkriminalität auch viele Saarländer um ihr Geld gebracht hat. Pflegeeltern sind für einige Kinder im Saarland die letzte Rettung, wenn ihre eigenen Eltern sich nicht kümmern können oder es nicht mehr dürfen. Aber Pflegeeltern wird das Leben immer schwerer gemacht. Wir haben heute Mittag ja schon über den Fall eines Pflegevaters gesprochen und wir gucken jetzt noch mal genauer drauf mit SR3-Reporterin Lisa Krauser. Ja, Lisa, was ist da los?
Anlass dieser Recherche war der Anruf eines Pflegevaters hier aus dem Saarland. Der will anonym bleiben und er sagt, dass die Unterstützung durch das Jugendamt Saarbrücken in den letzten Jahren immer schlechter geworden sei in ihrem Fall, nachdem sie früher mal sehr gut war.
Wir wurden auch top betreut anfangs. Das lief jahrelang gut. Wir hatten immer einen Ansprechpartner. Wir haben so viel mitgenommen, auch in Seminaren, die halt abgehalten wurden. Wie geht man mit Kindern um? Wie ist deren Vergangenheit? Wie fühlen die sich? Was fehlt den Kindern? Das wurde wirklich top vermittelt. Und die Entwicklung der letzten Jahre hat mich da schon etwas traurig werden lassen.
Als Beispiel nannte er wenig Informationen zu Unterstützungsmöglichkeiten, weniger Seminare als früher und eine schlechtere Erreichbarkeit. Ich habe mit dem Verband für Adoption und Pflege darüber gesprochen. Das ist die Interessenvertretung der Pflege- und Adoptivfamilien. Und da heißt es, das sei kein Einzelfall. Die stellvertretende Vorsitzende Angela Rupp sagt, der Verband spricht mit immer mehr unzufriedenen Pflegeeltern bundesweit, die sich nicht gut betreut fühlen von Seiten der Jugendämter.
Worum geht's da konkret?
Ja, sie bekommen Anrufe von Pflegeeltern, die berichten, dass sie sich wie Dienstleister fühlen, mit denen nicht auf Augenhöhe umgegangen wird, dass sie sich oft nicht gut informiert fühlen, dass sie jedem Cent hinterherlaufen müssten, dass sie sich wie Bittsteller vorkommen, kurzum sich nicht wertgeschätzt fühlen für das, was sie da leisten. Und der Verband sagt auch, das ist nicht nur ein Gefühl, die Situation für Pflegefamilien habe sich in den letzten Jahren de facto verschlechtert. Unter anderem durch den Personalmangel bei den Jugendämtern und die Kürzung von finanziellen Mitteln da, wodurch der Stress für die einzelnen Mitarbeiter zunimmt und auch einfach dann weniger Kapazitäten zulässt für die Pflegefamilien. Außerdem reicht laut Verband das Pflegegeld nicht, das die Familien bekommen. Die Familien würden in der Regel drauflegen, auch weil das Leben natürlich insgesamt teurer geworden ist. Stichwort Lebensmittel und Mieten.
Was sagt denn der Verband? Welche Lösungsansätze gäbe es?
Der Verband fordert, dass bei den Rahmenbedingungen für eine Pflegschaft deutlich nachgebessert wird, denn es gäbe viele interessierte Pflegeeltern, die aber dann einen Rückzieher machen, wenn sie sehen, wie schlecht die Bedingungen für eine Pflegschaft sind. Er fordert deshalb als allererstes personell und finanziell besser ausgestattete Jugendämter, aber auch Sachen, die nichts mit dem Jugendamt zu tun haben. Ein ganz großer Punkt: Elterngeld für Pflegeeltern.
Wieso kriegen die kein Elterngeld?
Nein, stell dir vor, du willst ein Pflegekind aufnehmen, sagst, okay, ich bleibe ein Jahr zu Hause. Das wird übrigens erwartet von Pflegeeltern, dass ein Elternteil Elternzeit nimmt, wenn ein Kind neu in die Familie kommt. Du steckst also beruflich zurück, hast finanzielle Einbußen und das wird nicht kompensiert. Viele sagen dann verständlicherweise, dann können wir uns das halt einfach nicht leisten. Im Koalitionsvertrag von Union und SPD steht drin, dass Elterngeld für Pflegeeltern eingeführt werden soll. Die Ampel hatte das übrigens auch schon im Koalitionsvertrag stehen, wurde aber nicht umgesetzt. Ja, der Verband für Pflege und Adoption fordert also, dass das endlich passiert und dass generell eine Pflegschaft attraktiver wird. Denn man muss sich vor Augen führen, wenn sich keine Pflegefamilie findet, dann bleibt oft nur die Option Wohngruppe, also Heim. Und da gibt es auch nur wenige Plätze.
Wenn mehr Saarländerinnen und Saarländer Pflegekinder aufnehmen sollen, dann braucht es, wie wir hören, bessere Bedingungen. Vielen Dank, Lisa Krause. Und wir gucken ja schon die ganze Woche auf Rückkehrer ins Saarland. Warum zieht man zurück ins Saarland, wollen wir wissen. Für manche ist es das die Nähe zur Familie, für andere auch vielleicht dieses ganz besondere Gefühl von Heimat. Melanie und Uwe Keller aus Weißkirchen haben 10 Jahre in Baden-Württemberg gelebt und sich ganz bewusst für eine Rückkehr ins Saarland entschieden. SR3-Reporterin Johanna Hitschler hat die beiden in ihrem neuen Zuhause in Weißkirchen getroffen.
Hallo.
Schön, dass es geklappt hat.
Ja, danke.
Melanie und Uwe. Ein eingespieltes Team. Die beiden sind bereits seit 15 Jahren ein Paar und haben gemeinsam 3 Kinder. 2010 haben sich die beiden kennengelernt, da studiert Melanie noch Medizin. Nach ihrem Abschluss entscheiden die beiden gemeinsam, das Saarland zu verlassen.
Und wir kamen irgendwann mal zu dem Punkt, dass wir gesagt haben, wir müssen jetzt mal was anderes sehen. Wir waren dem Saarland tatsächlich so ein bisschen überdrüssig geworden und haben tatsächlich danach gestrebt, mal nach Deutschland zu gucken, wo könnten wir uns denn noch auch weiterentwickeln, wo können wir andere Sachen sehen, Impulse sammeln, wo können wir eine gute Ausbildung noch genießen.
Das alles bot das kleine Schwetzingen bei Heidelberg. Beide finden dort eine gute Stelle und bauen sich ein neues Leben auf. Und sie gründen eine Familie. Eine intensive und schöne Zeit, sagen sie heute. Und trotzdem, das Saarland tragen sie dabei immer im Herzen.
Das Schöne und Erstaunliche war aber tatsächlich während der ganzen Zeit, dass man immer, egal wo man war, auf andere Saarländer getroffen ist. Und das immer ganz toll war, weil man gesagt hat, Mensch, kommst du auch aus dem Saarland? Das ist ja toll. Ne? Also man hat sich überall gefunden und das war immer auch ein sehr schönes Aufleben von Erinnerungen. Man hat sich unterhalten. Also das war schon sehr, sehr schön.
Und irgendwann wird das Heimweh zu groß. Nach 10 Jahren steht für die beiden fest, sie wollen zurück. Und sie wollen eine eigene hausärztliche Praxis eröffnen. Bewusst auf dem Land, dort, wo Ärztinnen und Ärzte gebraucht werden.
Dann haben wir uns das Nordsaarland angeschaut, haben festgestellt, Mensch, hier ist es richtig schön. Hier können die kleinen Jungs gut groß werden. Es ist landschaftlich wunderschön. Es ist nicht so eng. Und wir fühlen uns hier tatsächlich sehr wohl. Und das ist der Grund, warum wir tatsächlich dann ins Nordsaarland gekommen sind, obwohl wir hier vorher niemanden gekannt haben und wir dann quasi ganz neu gestartet sind.
Seit über einem Jahr betreiben sie nun ihre Praxis. Melanie als Ärztin, ihr Mann Uwe kümmert sich um Personal- und Praxisorganisation. In Weißkirchen haben sie nicht nur einen beruflichen Neuanfang gewagt, sondern auch ein Zuhause gefunden. Uwes Fazit?
Jetzt, wo wir zurück sind, muss ich sagen, fühlt es sich für mich so an, ich bin noch mal zu Hause. Ja? Ich kann verstehen, wenn Kinder und Jugendliche dann irgendwann noch mal nach außen streben. Das ist auch gar nicht verkehrt, mal andere Sachen zu sehen, dass man das, was man hat, auch noch mal schätzen lernen kann. Und müssen wirklich sagen, hier ist unsere Heimat, hier bleiben wir.
Und mehr solcher Heimkehrergeschichten gibt es bei uns in der ARD Audiothek oder ganz einfach in der SR3 Podcast App oder in der SR3 App unter dem Reiter Podcasts.